Es ist der 11. November 1993 nahe Schärding. Gegen 1 Uhr früh sterben im Schnellzug Donaukurier zwei deutsche Polizisten im Kugelhagel eines Fahrgasts. Der Täter flüchtet und verschanzt sich in einem kleinen Haus, das neben dem Bahndamm liegt. Die Hausbesitzerin, eine 31-jährige Frau, reagiert geistesgegenwärtig und rettet sich durch einen Sprung aus dem Fenster vor ihrer Geiselnahme. Was sich wie eine Ankündigung eines Krimis anhört, wurde dieser Tage vor 32 Jahren in der kleinen Gemeinde St. Florin am Inn im Bezirk Schärding Realität. Der Doppelmord im Donaukurier. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und ich spreche in dieser Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich mit zwei Menschen über diesen Fall. Das ist zum einen Christian Horner, der damals für das Landeskriminalamt die Ermittlungen geleitet hat. Herzlich willkommen, Herr Horner, bei uns im Studio.
Danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Und zum anderen darf ich jene damals 31-jährige Hausbesitzerin begrüßen, die durch ihren Mut und ihre Geistesgegenwärtigkeit zur Heldin geworden ist. Nachdem dieses Erlebnis für Sie nach wie vor belastend ist, werden wir Sie hier einfach Andrea Groß nennen. Hallo Frau Groß, danke für Ihr Kommen auch.
Herzlich willkommen.
Herr Horner, war es schwierig für Sie, die Erinnerungen an diesen Fall wieder hervorzuholen? Es ist ja immerhin jetzt schon eine Zeitl her. Und können Sie uns auch schildern, was Sie damals, wie Sie in jeder Nacht, so gegen 1 Uhr, also ein Donnerstag, erfahren haben, was Sie gewusst haben, wie Sie hinbeordert worden sind zu diesem Tatort?
Ja, um Ihre Frage zu beantworten, es war nicht schwierig, sich zu erinnern. Es ist zwar so, dass man manche Details da nachlesen muss, aber es war sicher einer der einprägsamsten Fälle, die mir in meinen über 10 Jahren als Mordermittler untergekommen sind. Und da ist vieles noch präsent. Noch dazu, man muss sich vorstellen, wenn so ein Einsatz kommt, es gab damals einen 24-Stunden-Journaldienst bei der Kriminalabteilung des Landesgendarmeriekommandos, und da war immer auch ein Mordermittler da für Fälle schwerer Gewaltkriminalität, wenn das auftaucht. Und das war so ein klassischer Fall, wo man in Sekundenschnelle von 0 auf 100 ist. Wenn, man muss sich vorstellen, es ist Nacht, Sie haben es erwähnt, die Tat passiert gegen 1 Uhr morgens. Und man ist da schon sicher so 16 Stunden im Dienst und dann geht das los. Und dann kommt das Adrenalin. Sowas, denn es war, der Einsatzgrund war eben, wie Sie richtig gesagt haben, zwei tote Grenzpolizisten in einem internationalen Reisezug und der Zug steht auf offener Strecke, der Täter ist flüchtig. Und man setzt sich dann sofort ins Auto, um von Linz da nach St. Florian am Inn zu fahren. Und ich wusste natürlich nicht, was da genau auf uns zukommt, denn zuerst hieß es Terrorverdacht. Man dachte an einen Anschlag, weil man wusste, es ist eine automatische Waffe, eine Maschinenpistole im Spiel und es wurde Sprengstoff gefunden. Also es war dramatisch und es wurden auch die Terroreinheiten und so weiter verständigt, um das einmal abzuklären. Und was ich vor allen Dingen auch nicht wusste, dass aus diesem Doppelmord dann wenige Stunden später auch noch eine versuchte Geiselnahme werden sollte. Und ich habe aber dabei dann später eine der mutigsten und geistesgegenwärtigsten Frauen kennengelernt, die mir je untergekommen ist.
Und die jetzt auch neben Ihnen sitzt, nach so langer Zeit. Wie können wir uns denn den Ort vorstellen, wie Sie hingekommen sind? Da steht ein vollbesetzter Reisezug, einfach mitten auf der Strecke. Eine Notbremse ist gezogen worden. Wie ist den Fahrgästen gegangen und was für ein Bild hat sich Ihnen da gezeigt mitten in der Nacht?
Ja, es ist so. Man ist zum Beispiel auf der Fahrt dorthin, das dauert ja eine Zeit von Linz, wollen sehr schnell fährt in solchen Momenten. Man organisiert laufend über Funk die Dinge, die notwendig sind. Zum Beispiel eines der wichtigsten Dinge, die man klären muss, ist zuerst einmal die Sicherheit der Fahrgäste. Es muss sehr schnell abgeklärt werden, besteht noch Gefahr. Es ist stockdunkel, es ist eine offene Strecke Und die Leute haben natürlich Angst, die da im Zug sind. Und daher ging es darum, rasch viele Polizeikräfte dahin zu bringen, um das einmal abzusichern, abzuklären. Und man kann die Leute ja nicht aussteigen lassen. Das wäre ein Fehler, denn in der Dunkelheit kann es dann zum Beispiel zu Geiselnahmen kommen. Das muss man unbedingt vermeiden. Und daher versucht man, den Einsatz möglichst klar und schnell in die richtige Richtung zu bringen. Und eine der Aufgaben war zum Beispiel auch, wenn man die Leute dort im Zug behält, um abzuklären, was da wirklich war, sehr schnell zu wissen, wo hat sich bei der Tat die jeweilige Person befunden. Also nicht nur die Täter und die Opfer, sondern auch die anderen Zuggäste. Man weiß zu dem Moment ja nicht, wie viele Leute sind beteiligt an dieser Tat, worum geht's eigentlich wirklich. Und das alles muss man einleiten. Und es war zum Beispiel dann auch so, wir haben uns dazu entschlossen, ich habe damals die Anordnung gegeben, dass man sofort mit allen verfügbaren Kräften, die nicht in der Absicherung beschäftigt sind, dokumentiert, wo ist jeder gestanden, gesessen zum Zeitpunkt der Tat. Mhm. Denn es waren mehrere hundert Personen im Zug und da verliert man rasch den Überblick, wenn man nicht sofort beginnt, akribisch darauf zu achten, wer war zu diesem Zeitpunkt wo.
Gehen wir noch einmal an diesen Tatort zurück. Es ist 1 Uhr in der Früh. Sie kommen hin und Sie wussten, es ist der vollbesetzte Reisezug. Von wo ist denn dieser Donaukurier gekommen und wo hätte er hinfahren sollen?
Der kam aus Ungarn. Das waren nicht so wie jetzt die Railjet-Verbindungen, sondern das war ja noch auch eine andere Strecke zum Teil. Und es war aber ein internationaler Reisezug, ein Nachtzug, auch mit Schlafwagenabteilen. Und der fuhr über Wien, also aus Budapest kommen über Wien nach Deutschland. Mhm. Ja, es war die Endstation in Deutschland und dementsprechend war er sehr international besetzt.
Und in diesem Moment war aber diese vorläufige Endstation St. Florian am Inn. Überraschenderweise, Sie kommen hin und wussten schon, dass zwei Menschen in dem Zug tot sind, dass es sich dabei um Grenzpolizisten handelt oder um bayerische?
Genau. Und das war auch besonders tragisch. Man wusste zu dem Zeitpunkt, dass es einen Schusswechsel gegeben hat. Es war natürlich das Rote Kreuz und die Ärzte schon da, um den Leuten noch zu helfen. Leider waren sie schon tot. Und tragisch war, es war ein sehr junger Beamter der deutschen Grenzpolizei dabei, ein 20-Jähriger. Und das war seine erste Dienstfahrt im Zusammenhang mit der Zugsüberwachung. Und das war eine besondere Tragik, dass genau ihm das passiert durch einen Zufall, dass er da hineingerät.
Wo ist denn dieser Tatübergriff, wo ist das passiert im Zug? Also war das im offenen Waggon oder war das in einem offenen Abteil oder wo ist das passiert?
Der Zug hatte Abteile. Ja, es war das Abteil Nummer 11 und es war so, dass die deutschen Grenzpolizisten, denn es gab in dieser Zeit immer wieder Probleme mit Schmuggel von illegalen Gegenständen aller Art. Drogen waren ein Thema und natürlich auch Waffen, weil man hat um diese Zeit ja hinter sich gebracht den jugoslawischen Bürgerkrieg, den Zerfall Jugoslawiens in die jetzigen Nationalstaaten. Und aus diesem Bürgerkrieg war in der Zivilbevölkerung sehr viel an Sprengstoff und Waffen vorhanden. Denn das waren ja keine regulären Armeen, sondern das waren Milizen und so weiter und auch einzelne Banden, die da aufeinander losgegangen sind. Und aus dieser Phase blieb sehr viel Sprengstoff und Waffen über. Und wie es auch in dem Fall vom Hintergrund her war, es gab einen schwunghaften Handel damit, einen internationalen. Deutschland war ein beliebtes Zielgebiet für solche Schmuggelfahrten, weil es dort eine Gewalttäterszene gab, im Rotlichtmilieu speziell auch, einzelne Banden, und die versuchten auf diese Art und Weise an Sprengstoff und automatische Waffen zu kommen.
Um ihre internen Kriege und Machtgefüge damit quasi zu begleichen.
Genau, da gab es so eine Phase auch der ersten Bandenkriege in Deutschland, speziell im Rotlichtmilieu. Und für die war das natürlich interessant, so die Dinge zu beziehen.
Gut, das war eben dieser besagte Waggon 11, wie Sie gesagt haben.
Das Abteil.
Das Abteil 11. Und wieso ist es dann quasi zu dieser Tat gekommen, dass zwei Menschen erschossen worden sind? Es hat zwei Männer gegeben, die offensichtlich da was mit diesen zwei toten Grenzpolizisten zu tun gehabt haben.
Ja, wie sich später rekonstruieren ließ, war es so, es war üblich, diese deutschen Grenzpolizisten, die in Linz zustiegen, um bis Deutschland mitzufahren, die Kontrollen vornahmen, Passkontrolle und dergleichen, aber natürlich auch immer diese Schmuggeldinge im Hinterkopf hatten. Und die sind in dieses Abteil gekommen, wie sich später rekonstruieren ließ, wo zwei der später Verdächtigen eben saßen, einer, der zum Mörder wurde und der zweite, sein Begleiter, war an der unmittelbaren Tat selbst nicht beteiligt. Mhm. Also der war auch überrascht, dass es da plötzlich dann zu einem Schusswechsel kommt. Es dürfte so gewesen sein, dass die beiden Grenzpolizisten einen Verdacht hatten, dass der spätere Täter einen gefälschten Pass bei sich hatte. Das war ein ungarischer Reisepass. Es handelte sich bei dem Mann aber um einen Serben, wie wir später klären konnten.
Und der Petrak B., wir nennen ihn nicht mit vollem Nachnamen, aber der Petrak B., der war damals 32 und wie Sie gesagt haben, gebürtiger Serbe.
Ja, genau. Und der gab sich aber aus, den Namen können wir nennen, weil es ja ein gefälschter Pass war, Sandor Kisch hat sich der genannt, also als Ungar damals versucht auszugeben, und das dürfte den Beamten aufgefallen sein, dass mit dem Dokument etwas nicht stimmt. Und weil ich vorher erwähnt hatte, es ist ein Nachtzug, es war damals üblich, einsatztaktisch, dass man daher, wenn so etwas aufgetaucht ist, die Leute gebeten hat seitens der Beamten, dass sie ins Dienstabteil der Beamten mitkommen. Und das haben sie auch in dem Fall gemacht. Sie sind dann von dem Abteil weggegangen. Der spätere Mörder hat eine Jacke getragen, wo noch keiner wusste, dass er darunter eine Maschinenpistole verbirgt, und er hatte eine Tasche, wo er sich auch zuerst geweigert hat, den Inhalt herzuzeigen. War klar warum, darin befanden sich Sprengstoff, Handgranaten, Zündkapseln, und die hat er mitgetragen. Und es war so, der eine Beamte, der ältere der beiden, ging voraus, und dann kamen die beiden Verdächtigen, denn in dem Abteil war ja ein zweiter Mann, auch ein Ungar, und die beiden kannten sich ja, das war offensichtlich, und deswegen haben sie den auch mitgenommen. Und dahinter ging der andere deutsche Beamte. Und als sie bei dem Dienstabteil dort eingetroffen sind, das hat sich dann nicht mehr ganz hundertprozentig klären lassen, wie das genau abgelaufen ist, aber als sie dort eingetroffen sind, haben sie offensichtlich begonnen, die Leute zu durchsuchen. Und das
die zwei wollte, Männer. Die,
genau, und das wollte natürlich dieser alias Kisch nicht, und hat in dem Moment die Maschinenpistole gezogen und hat das Feuer eröffnet. Es dürfte so gewesen sein, wie die Rekonstruktion ergab, dass er zuerst den jungen Beamten getroffen hat, und leider sofort tödlich. Es waren schreckliche Verletzungen. Und dem zweiten Beamten, dem älteren, gelang es noch, seine Dienstwaffe zu ziehen. Und er wurde dann auch getroffen, weil er konnte noch zurückschießen und hat den Täter, der geschossen hat, im Bein getroffen. Mhm. Also hat ihn auch verletzt und wurde dann aber tödlich getroffen, denn es war, wie gesagt, eine Maschinenpistole, und daher war er von der Feuerkraft her gegenüber den beiden Beamten, die ihre Dienstpistolen hatten, im Vorteil. Mhm. Und so ging das dann leider so aus. Sein Mittäter, der mit ihm diese Schmuggelfahrt unternahm, war auch geschockt über das Vorgehen, und er hat dann später gesagt, er sei dann auch bedroht worden von seinem Begleiter, dass er mitspielen sollte, weil er ihn sonst auch erschießen würde.
Mhm. Muss man sich vorstellen, es ist mitten in der Nacht, die ganzen Fahrgäste haben ja vermutlich, die meisten haben geschlafen, und das war auch der Hintergrund, warum man dann auch wahrscheinlich die zwei Männer zur Kontrolle weg von dem offenen Abteil quasi in das abgeschlossene Dienstabteil gebracht hat. Und jetzt ist dort, fallen Schüsse, es ist sehr laut, wahnsinnige Aufregung, zwei Männer tot.
Das muss man
tot
relativieren, es ist gar nicht so extrem laut, denn erstens war die Maschinenpistole mit einem Schalldämpfer versehen. Aha. die beiden Dienstwaffen der Beamten natürlich nicht. Und in so einem Zug, auch der damaligen Bauart, ist die Geräuschkulisse bei voller Fahrt schon relativ laut. Mhm. Und deswegen hat man in größerer Entfernung im Zug nicht mitbekommen, was da vorgeht. In unmittelbarer Nähe schon. Mhm. Da sind Leute aufmerksam geworden auf den Knall der Dienstpistolen und haben dann auch nachgesehen, aber sich dann größtenteils gleich versteckt oder verschanzt in ihren Abteilen. Als sie gesehen haben, da liegen Menschen am Boden, ja, und es wird offensichtlich mit Waffen hantiert.
Und man muss jetzt gleich mal einwerfen, der Zug fährt noch.
Der fährt noch,
ja. Der fährt noch. Er bleibt aber dann eben in St. Florian am Inn stehen durch eine Notbremse. Wer hat denn diese gezogen?
Der Komplize, also der nicht der, der Schütze, sondern sein Komplize.
Der hat ist Van F., der war damals auch, der war 31 und hat auch damals in Deutschland... Okay, ja. Und der hat damals auch in Deutschland gelebt und der hat aber den späteren Täter, den Petrak B., gekannt, lose, weil lose genau. Bekanntschaft.
Das hat sich auch nicht genau klären lassen, wie weit die Angaben des Mittäters stimmen und auch die Ermittlungen in Deutschland bzw. in Ungarn brachten nicht völlige Klarheit, wie gut sie sich wirklich kennen. Er hat sich natürlich eher distanziert vom Täter, das konnten wir nicht ganz beweisen, wie es jetzt wirklich ist. Aber was glaubwürdig war und auch bestätigt wurde dann durch einen Schaffner, der da dazu kam, weil er gehört hat, da ist etwas los, dass er vom Schützen aufgefordert wurde, die Notbremse zu ziehen. Ja, denn der hatte die Absicht, aus dem Zug so schnell wie möglich zu kommen, weil ihm natürlich klar war, das wird jetzt zu einer Polizeiaktion und so weiter führen und er wollte flüchten und der Strafverfolgung entgehen. Und da wurde, wie gesagt, dann vom Mittäter die Notbremse gezogen und da bleibt ja der Zug auch nicht abrupt stehen, sondern der rollt aus sozusagen. Mhm. Das war eine Vollbremsung, aber das dauert eine gewisse Zeit, bis dass die Garnitur zum Stillstand kommt.
Mhm. Also Sie haben es auch erwähnt vorher, der Haupttäter, also der Täter hat ja nicht nur diese Maschinenpistole gehabt, sondern auch noch weitere Waffen. Warum hat der mit diesen Waffen den Zug bestiegen? Was hatte er vor?
Offensichtlich Schmuggel. Ja, er wollte die Dinge zu Geld machen. Mhm. Ja, das war natürlich etwas, so eine Maschinenpistole mit Schalldämpfer war begehrt und hatte im Milieu einen entsprechend hohen Preis. Und er hat auch dann später, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in der Verhandlung ausgesagt, dass er damit das Leben seiner Familie finanzieren wollte, auch weil er keinen Job hatte und dergleichen.
Aber man muss sich vorstellen, der hatte diese Maschinenpistole unter seiner Jacke.
Genau.
Und in einer Reisetasche hat er noch anderes Waffenmaterial. Was soll er denn da noch mitgehabt? Ja,
Sprengstoff, Handgranaten und Zündkapseln.
Unglaublich.
Also das waren offensichtlich Kriegsrelikte. Das war Plastiksprengstoff, wenn ich mich richtig erinnere. Also sehr gefährlich von der Wirkung her.
Mhm. Ich gehe nochmal zurück, fassen zusammen. Also es ist 1 Uhr in der Früh. Plötzlich hält der Zug durch die Notbremse, er rollt aus. Zwei Grenzbeamte im Zug sind tot in diesem Dienstabteil und der Täter flüchtet dann, sobald der Zug stehen geblieben ist, flüchtet aus dem Zug. Es ist stockfinster, weil es gibt ja keine Haltestation, sondern bleibt einfach auf offener Strecke stehen und der rennt hinaus. Sein Wegbegleiter, sein Komplize, bleibt im Dienstabteil mit den zwei Toten zurück?
War das so? Bleibt im Gang dort dieses Waggons zurück.
Okay.
Mit dem Schaffner, der mittlerweile auch dabei ist und der auch betroffen war, wurde auch bedroht. Er hat aber auf sein ÖBB-Zeichen auf der Jacke gedeutet. Also er wollte offensichtlich signalisieren, dass er kein Polizist ist, sondern ein Bahnbediensteter. Mhm. Und er wurde dann auch nicht beschossen. Ja. Er hat mit einem zweiten Kollegen, das war ein Schlafwagen, Schaffner aus Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, dann auch diese Tasche noch gesichert, denn das weitere Geschehen muss man sich so vorstellen, der Täter, der Schütze, wollte schnellstmöglich aus dem Zug und hat daher ein Fenster geöffnet und ist rausgestiegen, als der Zug noch fuhr, rauszuspringen. Und das hat er aber zuerst nicht gewagt. Erstens war er verletzt, er war nicht voll aktionsfähig. Und zum Zweiten, das Tempo hat ihn offensichtlich auch daran gehindert. Das hat übrigens ein Bahnbediensteter in einem Stellwerk auch beobachtet, dass da eine Person außen hängt. Er hat deswegen auch die Polizei verständigt, aber da gab es dann auch schon den ersten Alarm, dass es hier zu einem Verbrechen gekommen ist. Und der hat auch gesehen, wie eine Tasche aus dem Zug geworfen wurde. Das hat offensichtlich der Täter vor dem Hinausklettern gemacht, denn er wollte den Sprengstoff und so weiter mitnehmen. Da gab es dann einen sehr mutigen Schaffner, denn als der Zug dann ausgerollt ist und der Täter sich vom Wagen fallen ließ, der ist auf den Rücken gefallen, laut Augenzeugen, und wegen seiner Beinverletzung konnte er auch nicht sofort aufstehen. Jetzt ist ein Schaffner da sofort zu dieser Tasche und hat sie wieder genommen und in den Zug reingegeben. Also er wollte verhindern, dass der Täter wieder an diese Gegenstände kommt, denn er hatte dann zu dem Zeitpunkt nicht nur den Sprengstoff drinnen und die Handgranaten, sondern er hat auch die Pistole eines Polizisten an sich genommen und in diese Tasche gegeben.
Also er wäre schwerst bewaffnet gewesen. Ja. So ist er dann geflüchtet mit der Maschinenpistole in der Hand, ist im Finstern verschwunden, im Finstern der Nacht.
Ja, genau.
Es ist dann eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden.
Genau. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja eine Riesenaufgabe. Man befindet sich am Land, wie es so klassisch heißt, und immer wieder vorkommt, und in der Nacht, und da ist die Polizeipräsenz nicht sehr hoch, naturgemäß. Und in solchen Situationen zieht man natürlich aus ganz Oberösterreich und auch aus anderen Bundesländern sofort Beamte zusammen, um die nötige Präsenz wegen der Suche und der Sicherheit zu gewährleisten. Das dauert aber. Man braucht genauso die Feuerwehr, denn man braucht Scheinwerfer, um dort alles auszuleuchten. Dunkelheit ist immer Gefahr, sowohl natürlich für die zurückgebliebenen Fahrgäste wie auch für die eingesetzten Beamten. Mhm. Ja, und daher ist das alles notwendig und das muss sehr schnell passieren. Und das nächste, die große Aufgabe für die Einsatzleitung, der eine Einsatzstab, der sich da bildet, da kommen ja mehrere Dinge zusammen. Da geht es um Hilfe, da geht es um Schutz, da geht es aber auch um Beweissicherung, um Aufklärung. Und das alles muss koordiniert werden und sollte möglichst ohne Fehler ablaufen, was in solchen Situationen wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil so viele Leute beteiligt sind und auch die Informationsflüsse nicht sofort in alle Richtungen im vollen Umfang hergestellt werden.
Weil man natürlich auch gar nicht genau weiß, was tatsächlich passiert ist. Man muss ja Mosaiksteinchen für Mosaiksteinchen vorankämpfen und das alles zusammensammeln zu einem großen Ganzen.
So ist das. Und vor allen Dingen, die Hauptfrage ist immer, was plant der Täter? Und das zeigte sich ja dann auch später, dass er noch einige wirklich brutale Dinge im Auge hatte oder im Kopf, denn er ist, wie wir dann später rekonstruieren konnten, dort weggeflüchtet in die Dunkelheit, konnte aber aufgrund seiner Beinverletzung nicht rasch genug, weit genug wegkommen und hat daher nach einer Möglichkeit gesucht, sich zu verstecken. Mhm. Und da kam ein Hühnerstall ins Spiel, von dem man damals noch nicht wusste. Und dieser Hühnerstall wurde dann zum Versteck, denn er hatte das Ziel, also dort dachte er, fällt er am wenigsten auf, wenn er sich versucht, dort reinzulegen. Das konnte man dann aufgrund der Spuren auch sehen und da unter den Hühnern sich zu verstecken.
Das heißt, Frau Groß, jetzt komme ich zu Ihnen. Ich habe jetzt geschildert, also wir haben versucht auch zu schildern, wie, was man da für ein Szenario vorgefunden hat. Der Zug bleibt einfach mitten auf der Strecke stehen. Da ist weit und breit keine Station in Sicht. Und zufällig neben dieser dieser kurzfristigen Haltestation des Zugs steht ein Haus. Und das war Ihres.
Genau.
Und der besagte Hühnerstall, der gehört auch Ihnen oder gehörte
auch dazu,
Ihnen.
Ja.
Genau.
Haben wir noch?
Den haben Sie noch. Mhm. Jetzt war da eine groß angelegte Suchaktion ist gestartet worden. Wie war denn das in der Nacht? Da war es 1:30, 2. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Sind Sie munter geworden? Wie hat sich das Szenario Sie dargestellt?
Wir haben beide noch geschlafen.
Und Sie und Ihr Mann?
Ja, und wir haben halt mein Mann hat mitbekommen, dass so Lichtkegeln ins Schlafzimmer kamen und mein Mann hat geglaubt, er hat sich verschlafen und ist aufgestanden.
Hat geglaubt, die Arbeitskollegen sind schon vorm Haus und warten auf ihn.
Die Arbeitskollegen sind schon da und wollte sich richten und schaue beim Fenster raus und dann haben wir gehört, wie sie gesagt haben, Fenster schließen und weg vom Fenster.
Die Polizisten vom Haus.
Die Polizisten, genau. Die waren mit den Hunden unterwegs. Und er hat dann das Fenster geschlossen und ist nach unten. Und ich bin noch im Bett geblieben. Ich habe das nicht so wirklich mitbekommen. Und dann hat mein Mann die Tür geöffnet und die haben uns gebeten, ob noch wer im Haus ist, gefragt, ob noch wer im Haus ist. Dann hat mein Mann gesagt, ja, meine Frau. Dann wurde ich gebeten, auch zu kommen. Und wurden dann auf die Straße gebeten, weil sie im Haus schauen wollten, wir hatten das Kellerfenster offen, deswegen haben sie einen Hund reingelassen und da haben wir erst erfahren, was passiert ist.
Also die Polizisten wollten ausschließen, dass der flüchtige Täter dieses offene Kellerfenster, genau, in ihr Haus gelangt, richtig, ist und hat sie gebeten, sich vor das Haus zu begeben. Wie spät war es denn da circa?
So circa 4 Uhr. War es dann schon, ja, weil wir sind dann nicht mehr ins Bett gegangen und haben...
Aber Sie sind im Nachthemd aus dem Bett, ja, raus und vor die Tür. Genau. Haben Sie schon gewusst, was passiert ist? Hat Ihnen das jemand gesagt?
Nein, wir mal draußen auf der Straße waren, aber auch durch Nachfragen gleich haben wir es nicht gewusst.
Vielleicht dazu eine Bemerkung zur Einsatztaktik, was da abläuft. Es geht ja so, man sucht dort in der Umgebung, wo sind Objekte, wo könnte der Täter sein? Weil man ja weiß, er kann nicht wirklich weit flüchten und hätte er ein Auto gekapert oder ähnliches, dann hätte man relativ schnell einen Hinweis gehabt, wo er hingeflüchtet sein könnte. In dem Fall war es so, der Hühnerstall, ich kann die genaue, Frau Groß, die Entfernung nicht mehr sagen. Wie weit war es zum Bahndamm genau?
Ein paar Meter, das ist mir gelingen. Ja,
das ist sehr nahe
direkt
gewesen,
an der
Und jetzt, also wenn man die Einsatztaktik da begreift, natürlich schaut man dieses Objekt an. Wenn man dann feststellt, dass da ein offenes Kellerfenster ist, deswegen hatten die Beamten auch gebeten, dass sie auch rauskommen, nicht nur der Mann, denn es kann natürlich eine Geiselnahme erfolgen und der Mann kann nichts sagen, um die Frau nicht zu gefährden und dergleichen. Mhm. Deswegen müssen immer alle rauskommen, damit man sich überzeugen kann und da kommt dann auch der Diensthund ins Spiel, der das Haus durchsucht. Und da passiert dann etwas, was wirklich Pech ist, was man auch als Fehler sehen kann, aber der nicht wirklich einer ist. Denn dieser Diensthund ist da unterwegs und im Haus. Und der Diensthundeführer, der mit diesem Hund unterwegs war, hat natürlich auch um das Haus nachgesehen. Und es war dann so, im Bereich des Hühnerstalls hat der Hund zu bellen begonnen. Es ist aber dann so gewesen, dieser Diensthund hat in der Vergangenheit, wie der Diensthundeführer natürlich wusste, immer auch ganz gerne mal nach Wild gejagt und Hühnern, wenn man nicht genau auf ihn auspasste. Daher gab es diese Fehlinterpretation, der Hund möchte zum Hühnerstall wegen der Hühner. Und in dieser großen Aufregung, da waren ja mehrere Leute, da waren viele Leute da, ist es dann dazu gekommen, dass der Hühnerstall nicht sofort angesehen wurde. Ja, das kann man natürlich als Fehler eines der Beteiligten werten, aber es ist auch ein Stück weit eine tragische Entwicklung, die sich da ergibt.
Auch wieder durchaus menschlich, diese Interpretation,
ja, genau,
im Nachhinein gesehen.
Ja, genau.
Jetzt ist eben dieser Hühnerstall eine sehr zentrale Stelle dann geworden. Frau Groß, haben Sie Hühner gehabt in diesem Hühnerstall oder was waren das für Tiere da drinnen?
Hühner und Graugänse. Und meine Schwiegermutter hat gesagt, es gibt keinen besseren Wachhund als Gänse. Und die haben wirklich laut Meldungen abgegeben.
Weil in diesem Hühner- und Gänsestall aber der gesuchte Täter gesessen ist.
Dadurch die Hunde unterwegs waren mit den Cobra-Beamten.
Aber es hat niemand gewusst, nein, dass der Täter hat unerkannt in diesem Hühnerstall etliche Stunden sich dort verschanzen können. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Sie stehen so gegen 4 Uhr in der Früh im Nachthemd mit ihrem Mann schlaftrunken vor ihrem Haus und es ist großes Polizeiaufgebot, Suchhundestaffeln. Ich glaube, ein Hubschrauber war dann auch im Einsatz. Genau. Also riesiges Szenario. Wie ist es weitergegangen?
Ja, wir beide haben dann einen Kaffee getrunken und haben halt dann besprochen, was wir machen. Und wir haben dann
gesehen. Haben sie wieder ins Haus dürfen, nachdem der Hund quasi das Haus freigegeben hat, dass niemand sich drinnen befindet.
Dann haben wir uns einen Kaffee hergerichtet und dann haben wir halt besprochen, was wir jetzt machen. Und wir haben eigentlich die Haustüre nie abgeschlossen, weil wir sowieso kurz nacheinander in die Arbeit gefahren sind. Und dann hat mein Mann gesagt, wie er weggefahren ist, sperr aber bitte zu. Das habe ich gemacht, aber leider den Schlüssel stecken gelassen.
Wann ist Ihr Mann in die Arbeit gefahren?
Der ist circa 5 Uhr gefahren.
Und so wie immer. Also der hat dann quasi seine Routine aufgenommen und ist weggefahren. Und Sie sind alleine zu Hause geblieben.
Ich war allein zu Hause, habe dann meine Arbeitskollegin angerufen und habe ihr mitgeteilt, dass ich heute nicht komme. Sie hat aber von denen noch nichts mitbekommen gehabt.
Was da in der Nacht passiert ist?
Was passiert ist. Und ich habe gesagt, ich komme heute nicht, weil ich musste immer zu einer Busstation gehen, dass ich zusteigen kann. Und dann habe ich den Haushalt gemacht und habe die Nachrichten verfolgt, wie und was.
Mhm. Und das erinnere ich mich auch, das haben Sie als erstes erzählt, dass Sie im Radio über diese Tat,
wie er gekleidet war und dass er bewaffnet ist.
Was ist da gesagt worden? Wie war er gekleidet? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wenn ich es nur richtig in Erinnerung habe, graue Jacke oder Mantel, schwer bewaffnet und das andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, weil das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Und dann bin ich bei mir beim Waschbecken in der Küche gestanden und ich sehe zu meiner Haustüre, wenn ich beim Waschbecken stehe.
Da ist so 6 in der Früh jetzt dann wahrscheinlich.
Da war es dann schon 6 Uhr, ja.
Mhm. Sie sind alleine zu Hause.
Mhm. Und dann habe ich rausgeschaut und im Augenwinkel habe ich halt dann eine Gestalt gesehen, aber die Waffe habe ich sofort gesehen.
Und die Maschinenpistole?
Die Pistole, ja. Ich habe immer Gewehr gesagt, ich bin dann berichtigt worden und habe den stehen gesehen und dann habe ich mir wirklich gedacht, was machst du jetzt?
Der steht vor Ihrem Fenster?
Vor der Haustür ist er gestanden.
Aber Sie haben es durchs Fenster beobachtet?
Aber durchs Fenster beobachtet und dann bin ich sofort zum Festnetz gelaufen. In dem Moment habe ich keine einzige Notrufnummer gewusst.
In dem Schock, gell? Fällt einem nicht ein.
Ich habe gesagt, ich will halt irgendwas. Bin aber richtig gewesen und habe dann nur mitgeteilt, der Mann steht vor meiner Tür, Bramhof 15, und wie ich 15 gesagt habe, habe ich schon gehört, wie er die Haustür eingeschlagen hat.
Mit der Waffe?
Mit der Waffe.
Da haben Sie eingeschlagen, so eine Fensterscheibe
Glas,
gehabt?
Ja, 4 Scheiben, also Glas. Dann habe ich gehört, wie er das Schloss aufsperrt und ist mir noch bei der Küchentür, die habe ich dann noch zugesperrt. Dann bin ich ins Esszimmer gelaufen, dann habe ich das Esszimmerfenster nicht aufgebracht. Dann bin ich, wie es offen war, bin ich dann aus dem Fenster gesprungen und habe mich bei uns bei der Böschung versteckt.
Aber Sie haben ja was in unserem Vorgespräch was großartig gesagt, Sie haben ja noch was ausgezogen, bevor Sie durch dieses Fenster geflüchtet sind.
Die roten Hausschuhe und den roten Pullover, weil ich mir gedacht habe, das leuchtet.
Das ist, wenn ich da vielleicht ergänzen darf, ja, warum ich vorher gesagt habe, eine der geistesgegenwärtigsten Frauen, die ich je kennengelernt habe in so einer Situation, sie haben instinktiv quasi alles richtig gemacht. Das war beeindruckend und ich erinnere mich noch an den Beginn unseres Gesprächs. Wir haben uns ja dann kurze Zeit später kennengelernt zu einer ersten Befragung und was Sie uns noch über den Täter und das Haus sagen können. Und Sie haben sofort gesagt, mir war klar, die Tür hat eine Glasfüllung und er kann reinkommen, weil der Schlüssel innen steckt. Und wenn man das so schafft, dass man das antizipiert, was jetzt passieren wird, und dann die Küchentür, da steckt ja der Schlüssel zum Glück auch innen, die gleich verschließt, denn das hat ihnen die Zeit verschafft, um beim Fenster rauszukommen. Das war wirklich eine tolle Leistung.
Man muss sich auch diese Situation einmal vorstellen. Es ist gerade in der Früh auf Manfort weg, sie sind alleine zu Hause und wissen, da draußen läuft vermutlich in unmittelbarer Umgebung ein schwer bewaffneter Mann herum, der gerade zuvor 2 Menschen getötet hat, dem offensichtlich, der nicht mehr großartig nachdenkt, was er jetzt noch macht, sondern gewalttätig
ist. Ich glaube, dass den Menschen das egal war, weil er hat nichts mehr zum Verlieren gehabt, glaube ich.
Genau, und mit diesem Wissen bleiben sie alleine zu Hause zurück, sind im Haus sehen den vor der Tür stehen und telefonieren, fällt ihnen noch in dieser ganzen Schocksituation, fällt ihnen die richtige Telefonnummer ein, sie geben noch bekannt, dass der Mann jetzt da ist und sperren noch geistesgegenwärtig zu und ziehen noch ihr leuchtendes Gewand aus und laufen, flüchten durch dieses Fenster, das haben sie, wie sie mir auch gesagt haben, noch freiräumen müssen, da sind Blumentöpfe gestanden, also alles weg, das Fenster bleibt genau. noch kurz stecken, sie machen es auf und flüchten durch dieses Fenster, rennen einfach hinaus. Genau. So, das war jetzt diese Situation. Und sie haben gesagt, gleich ist da bei ihrem Haus angrenzend eine Böschung, über die haben sie sich dann hinuntergerollt. Mhm. Was ist dann
die
weiter
Böschung
passiert?
Die Böschung war wichtig.
Ja, überhaupt die Brennnesseln.
Ein idealer Sichtschutz, wie Sie sagen, Herr Mann. Okay. Ja, wie ist da weitergegangen? Sie lassen sich da hinunterrollen?
Ja, und haben mich eigentlich so hingelegt wie, ja, wie sagt man, wie ein Herrgott, ganz flach.
Die Hände ausgestreckt?
Ausgestreckt, genau. Und dann habe ich noch, ich habe gewusst, aufs Feld kann ich nicht laufen, weil da sieht er mich. Darum habe ich mich dann eben da bei der Böschung hingelegt. Und da habe ich aber auch schon gesehen, dass ein Kobra-Beamter zum Fenster kommt. Ich war der Meinung, ich habe gesagt, hier bin ich, aber der Herr hat nicht reagiert.
Sie versucht, sich auf sich aufmerksam
ja,
zu machen.
Und habe mir gedacht, hört mich der nicht? Oder und dann habe ich aber schon gesehen, dass ein zweiter Kobra-Beamter von unten kommt. Und dann hat er noch gesagt, wie geht's Ihnen? Habe ich gesagt, danke, gut. Und dann hat er gesagt, wenn ich sage, los, laufen Sie so schnell wie möglich zu mir. Ich habe noch überholt.
Das heißt, sie waren so schnell, ja. Sie haben die Beine wortwörtlich in ja. die Hand genommen und sind
richtig,
gelaufen,
ja.
was das Zeug gehalten hat.
Und er ist dann mit mir weg vom Haus.
Sie haben mir erzählt, wie sie da noch vorher gelegen sind, wie ein Herrgott, wie sie uns beschrieben haben, die Hände weg, flach auf dem Boden, auf dieser Böschung. Was haben sie da noch gemacht? Sie haben gebetet, ein kleines ja. Stoßgebet, haben sie noch losgelassen.
Bitte, lieber Gott, lass mich leben.
Weil sie gar nicht gewusst haben, was
ja, ich habe nicht gewusst, wie es ausgeht. Der,
genau.
Der kann man noch, der kann auch wieder zurück. Ich habe nicht gewusst, wie es weitergeht.
So, und Sie sind einfach gelaufen, haben den Kobra-Beamten überholt. Wo sind Sie denn dann hingelaufen?
Also bis zu unserem Tennisplatz und dann bin ich schon entgegengenommen worden.
Wer hat denn da gewartet dann?
Das waren die Einsatzkräfte, also wie gesagt, alle, die zusammengezogen waren, denn nachdem Ihr Anruf kam, wurden natürlich die Kräfte dort alle sofort konzentriert, um das entsprechend alles abzusichern und dann auch um den Täter festnehmen zu können. Das war so, es ging natürlich in erster Linie sofort darum, ihnen zu helfen und sie da aus der Gefahrenlinie zu bringen. Und gleichzeitig die Beamten, die sie gesehen haben, waren in ihrer Nähe, aber es gab natürlich da noch wesentlich mehr rundherum, denn es wurde sofort ein Ring geschlossen rund um das Haus, um die weitere Flucht zu verhindern. Und man wusste ja auch zu dem Zeitpunkt eben noch nicht, ob noch eine weitere Person drinnen sein kann und was da drinnen jetzt passiert. Ja, denn wir wussten auch nicht, wie viel Handgranaten oder Sprengstoff der Täter da noch mitgenommen hatte, abseits der Tasche. Und deswegen war das Ganze ja hochbrisant. Und nachdem sie Gott sei Dank in Sicherheit gebracht werden konnten oder sich eigentlich selbst in Sicherheit brachten durch diese großartige Handlung, ging es dann los, wie man den Zugriff gestaltet. Das passiert dann nicht unmittelbar, denn nachdem aufgrund ihrer Aussagen klar war, dass keine weitere Person im Haus ist, hat man Zeit. Denn man muss dann das genau planen, auch um die Beamten nicht in Gefahr zu bringen und überhaupt alle unnötigen weiteren Gewalttaten zu vermeiden, plant man das. Wir haben dann darüber gesprochen, wenn Sie sich noch erinnern, wie sieht's im Haus genau aus? Gibt's Pläne? Wo ist was?
Genau.
Ja, wo denken Sie, könnte er sich am besten verstecken und so weiter?
Wobei ich da nicht sehr hilfreich war, weil ich...
Ja doch.
Also mir ist vorgekommen, ich kann es nicht wirklich richtig beschreiben.
Die Anordnung der Zimmer, Sie haben es zwar gewusst,
genau.
aber nicht in Worte fassen
genau.
können, diese Situation.
Richtig, ja. Aber hat funktioniert dann, ich glaube, über Gemeinde haben sie sich auch dann noch Unterlagen
genau,
geholt.
Das ist auch ein üblicher Vorgang, man besorgt sich dann sofort alle verfügbaren Unterlagen, Pläne und dergleichen.
Hauspläne.
Um die den Zugriff entsprechend planen zu können.
Und das Einzige, was ich gewusst habe, das ist ja, dass man bis zum Fenster ist man ja wirklich noch, weil das hat auch anhand der Blutspuren hat man das gesehen, dass man wirklich bis zum Fenster ist und man nach.
Frau Gost, jetzt muss man sagen, es ist in der Früh und Sie sitzen, sind Sie jetzt quasi scheinbar in Sicherheit, also Sie sind in Sicherheit, weil Sie waren umringt dann von Polizisten, Kobra-Beamten, Einsatzleuten. Wann haben Sie realisiert, was da jetzt tatsächlich abgelaufen ist und in welcher großen Gefahr Sie sich befunden haben?
Also im ersten Moment war es noch nicht so schlimm. Ich habe nur, wie der eine Beamte zu mir gesagt hat, ich muss damit rechnen, dass das Haus zerstört wird, weil sie eben nicht wissen, wie viel Munition oder Ding mit hat. Und da habe ich gesagt, bitte nicht, das war das letzte Geld, was wir reingesteckt haben, wir haben nichts mehr. Gott sei Dank war es dann doch nicht so schlimm. Aber wirklich realisiert habe ich es erst am Montag danach.
Also das Ganze war da Donnerstag und ein paar Tage später?
Und am Montag bin ich ganz normal in die Arbeit gefahren und da habe ich es richtig gespürt, jetzt kann ich nicht mehr und bin um 10 Uhr nach Hause gefahren.
Wie haben Sie das gespürt?
Das war so ein Kribbeln im ganzen Körper. Und dann bin ich nicht mehr unter die Leute gegangen. Alles, was hinter mir war, habe ich Angst gehabt. Mein Mann hat dann gesagt, jetzt fährst du nach Linz ins Tierheim, holst einen Hund, weil da musst du wieder raus. Das hat mir schon auch geholfen.
Aber haben Sie das dann gemacht?
Habe ich gemacht, ja. Aber wirklich geholfen hat mir dann der Weiße Ring. Habe dann eine Therapie machen dürfen.
Eine Opferschutzeinrichtung?
Genau, nein, da war ich sehr dankbar, dass mir da geholfen worden ist.
Ja, Herr Horner, da waren ja Sie sehr, Sie und Ihre Kollegen.
Ja, genau. Es war, man muss sich vorstellen, es ist kurz nach dem Eisernen Vorhang, Fall des Eisernen Vorhangs, und die gesetzlichen Rahmenbedingungen damals waren noch nicht optimal. Zum Glück gab es solche Straftaten nicht sehr häufig. Daher war auch nicht optimale Gesetzeslage vorhanden, was die Unterstützung für Opfer betrifft. Und wir haben ja danach noch ein paar Mal miteinander gesprochen, auch um weitere Details zu bereden für das Gerichtsverfahren. Und da kamen schon diese, ich nenne es mal jetzt so, Angstzustände, die da ausgelöst wurden. Und wir wollten daher sicherstellen, auch als Beamte, dass da rasch geholfen werden kann, und haben den Kontakt zu dieser Verbrechensopferorganisation Weißer Ring hergestellt. Denn die konnten unbürokratisch und schnell auch Geld für Therapie und dergleichen zur Verfügung stellen.
Mhm. Da möchte ich später dann auch nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Es ist jetzt da so, ich schätze, was es ist, 7 Uhr in der Früh, die Frau Groß ist in Sicherheit. Herr Horner, Sie sind draußen als leitender Ermittlungsbeamter. Die Kobra-Beamten, die natürlich ganz anders gesichert sind mit Schutzwesten und so, die sind dann zum Haus hin, oder?
Ja, das dauert. Es ist so, ich habe vorher gesagt, dass es ursprünglich Terroralarm gab. Deswegen, es gab ja nicht nur die Einheiten aus Oberösterreich, die dann gekommen sind, es kamen auch die Terrorismusermittler und natürlich die in Wiener Neustadt jetzt stationierte Cobra-Einheit, die für Terroranschläge auch gerüstet sind. Und die waren noch auf der Anfahrt. Ja, das ist ja eine entsprechende Strecke, die müssen auch die ganze Ausrüstung mitnehmen und dergleichen, das dauert. Und das nächste ist, es dauert dann auch noch bis zum Zugriff eine Zeit, weil man sich ja orientiert. Man will ja auch die Beamten nicht in Gefahr bringen und deswegen greift man nicht sofort zu, wenn nicht eine andere Person in Gefahr ist. Und wie wir später dann gesehen haben, der Täter hat das auch in einer gewissen Weise antizipiert, hat damit gerechnet, dass jetzt irgendeine Einheit kommt und ihn da holt, und hat sich daher überlegt, wie er dem Tod entgehen kann. Wenn er sich da falsch verhält, war seine Einschätzung, wird er sofort erschossen. Das war auch so, denn als diese versuchte Geiselnahme dazu kam zu den beiden Mordfällen, die sich vorher im Zuge ereignet hatte, gab es auch die Freigabe seitens der Behörden, der Sicherheitsbehörden, für einen lebensgefährdenden Schusswaffengebrauch. Wenn der also eine Handlung setzt, wo Anzeichen vorhanden sind, dass er andere angreifen will, dann war klar, es wird geschossen. Und das hat er sich offensichtlich so vorstellen können, dass das so ablaufen wird, und hat daher sich entschlossen, in den ersten Stock raufzugehen, in ein Zimmer, von Ihnen.
Was war das für ein Zimmer?
Das war das Kinderzimmer. Mein Mann hat eine ledige Tochter gehabt, die am Wochenende öfters bei uns war. Und da haben wir so ein kleines Zimmer eingerichtet. Aber ich glaube, ich vermute, dass er im Schlafzimmer auch damals war.
Ja, und aufgrund der Spuren dürfte er dort auch gewesen sein.
Er hat sich aber dann im Kinderzimmer.
Sie war im ersten Stock oben.
Genau. Und als es dann zum Zugriff kam, als klar war, jetzt ist alles vorbereitet, das ist dann auch eine sehr aufwendige Sache. Man setzt da taktische Mittel ein, um den Täter entsprechend zu überraschen und ihn auch größtenteils handlungsunfähig zu machen, wobei man eben nicht sehen konnte, wo er ist. Denn damals war die Ausrüstung noch nicht so wie heute, dass man mit Wärmebildkameras und dergleichen arbeiten kann. Also war nicht völlig klar, wo er ist. Und daher haben die Beamten vom Zugriff, also die Cobra-Leute, begonnen, im Erdgeschoss den Zugriff logischerweise zu starten und haben sich dann Raum für Raum vorgearbeitet. Und bei sowas werden auch dann Dinge eingesetzt, die ihm die Wahrnehmung trüben. Also da geht es um Blendgranaten und dergleichen, die da gezündet werden. Und so kann man dann auch ins Kinderzimmer, um ihn dort dann festnehmen zu können.
Also das heißt, man hat Granaten gezündet, die dann mit einem sehr lauten Knall explodieren und ein sehr helles Licht verursachen. Was haben denn die für eine genaue Funktion? Warum setzt man gerade sowas oder hat man es eingesetzt und setzt man das heutzutage noch ein?
Ja, das entwickelt sich auch weiter, aber natürlich setzt man das noch ein, denn es geht darum, wenn Personen in diese Richtung blicken, ja, die Beamten arbeiten natürlich mit Schutzeinrichtung, dass sie nicht geblendet werden, aber jemand, der ohne Brille und Ähnlichem in so eine Richtung schaut, dessen Sehwahrnehmung ist getrübt für einige Zeit. Und das ist natürlich ein Vorteil, weil er die Gegenwehr nicht entsprechend setzen kann. Und das war auch in dem Fall so. Der Mann hatte sich aber auf den Boden gelegt, auf den Bauch, und war völlig regungslos. Also als die Beamten da in das Zimmer kamen, setzte er keine Abwehrhandlungen, keine Angriffshandlungen, nichts, sondern er lag am Boden und man dachte ursprünglich, er könnte bewusstlos sein aufgrund seiner Schussverletzungen. Denn es wurde ja auch, wie er geflüchtet ist, gesehen, dass das Hosenbein seiner Hose völlig mit Blut durchtränkt war, hat also auch einiges an Blut verloren. Und deswegen hat ihn dann diese Cobra-Gruppe gesichert und rausgetragen aus dem Haus, runter auf den Vorplatz beim Eingang. Und er hat noch immer keine Regung von sich gegeben. Und da war eine Notärztin im Einsatz, die das dann übernommen hat, auch um zu überprüfen, wie es mit seiner Verletzung ist. Und die hat aber sofort festgestellt, dass der Mann simuliert. Die hat ihn dann erst für den Transport wirklich sediert, somit dass keine Gefahr mehr von ihm ausgehen konnte, aber ursprünglich hat er einfach simuliert, er sei bewusstlos, um eben dem Angriff der Beamten möglichst gut zu überstehen.
Also das heißt, man hat ihn dann festgenommen. Wie spät war es denn da dann?
Das war gegen Mittag. Wenn ich mich richtig genau Uhrzeit weiß ich nicht mehr, aber das war dann gegen Mittag, Stunden später nach der versuchten Geiselnahme.
Okay, dann ist er abtransportiert worden und aus dem Haus hinausgebracht worden. Frau Groß, man muss sich das jetzt vorstellen, Sie haben vorher erzählt, das Haus haben Sie sich mit Ihrem Mann aufgebaut, haben jeden Schilling und jeden Groschen quasi Ihres Besitzes da hineingesteckt. Richtig. Und haben aber dann mit ansehen müssen, wie das Haus quasi auch durch diese Blendgranaten und durch diesen Einsatz teilweise auch zerstört worden ist.
Ja.
Wie ist es Ihnen damit gegangen? Ist
ich glaube, am Anfang war es mir eigentlich egal, aber nachher habe ich gesagt, ich putze das nicht weg. Also da, ich war auch nicht fähig gewesen, glaube ich, also dass ich da das Blut wegputze und die ganzen Scherben. Und ich habe dann den Polizeichef von Scherding gefragt, ob ich wen kommen lassen darf zum Putzen. Und der hat mir bestätigt, dass ich wen kommen lassen darf. Wie kommen Sie dazu, dass Sie das wegräumen? Und das habe ich dann auch gemacht.
Haben Sie jemanden geholt, der das putzt?
Ja, eine Firma hat mir das dann gemacht.
Es war ja auch einiger Schaden in zwei Zimmern, glaube ich. Eben im Schlafzimmer und in dem Kinderzimmer.
Kinderzimmer. Alles kaputt. Das ganze Vorhaus war alles mit Blut. Also alle Räume aus dem Wohnzimmer war alles mit Blut. Mhm. Und sogar im Bad, glaube ich, war das auch damals.
Etliche Möbel kaputt?
Ja, im Kinderzimmer, ja, Türen auf alle Fälle. Schlafzimmerbett, Scheibe, glaube ich, war auch damals kaputt. Jedenfalls habe ich viele Scherben gesehen.
Ja, Haustür kaputt natürlich.
Genau,
ja.
Haustür.
Okay, und Sie haben quasi von dem Polizisten, die Sie gefragt haben, ob Sie da Hilfe bekommen, der hat Ihnen das zugesichert. Dann haben Sie da jemanden kommen lassen und wer hat das dann bezahlt?
Zuerst war niemand zuständig und nachher hat sich das dann geregelt, weil ich habe dann zu dem Polizisten gesagt, sie haben gesagt, ich darf mal wen kommen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe schon gesagt, sie dürfen mich noch wen kommen lassen, aber dass es zahlt wird, habe ich nie gesagt. Und das habe ich ein wenig unverschämt gefunden, weil das hätte ich selber auch gewusst, dass ich mir wen kommen lassen darf.
Was für Schaden ist denn da entstanden?
Im Wert von 100.000 Schilling.
Das war ziemlich viel Geld.
Wobei wir gewisse Türen waren nicht so stark beschädigt, die haben wir heute noch. Aber wir haben wirklich nur das Notwendigste angegeben, was halt sein muss. Und eigentlich ist ins Laufen gekommen, wie ich es dann in die Zeitung gegeben habe, wo ich gesagt habe, zuerst haben sie versprochen, dass das gezahlt wird und dann, also vom Rechtlichen her, hätte ich mir den Schaden vom Täter holen müssen.
Herr Horner, wie ist denn das jetzt genau?
Ja, genau. Das meinte ich vorher, dass diese Rechtslage total unbefriedigend war. Denn, wie die Frau Groß völlig richtig sagt, das ist eine Zumutung, dass man da dann auch durch die Instanzen muss, um seinen Schaden ersetzt zu bekommen. Rein rechtlich ist es natürlich so, es stimmt, der Täter ist verantwortlich an sich, nur es ist wie so oft bei solchen Straftätern, wenn bei denen nichts zu holen ist, dann hängt das in der Luft. Und es ist jetzt rechtlich anders. Es ist klarer geregelt, dass diese Schäden aus den Polizeieinsätzen, die da notwendig sind, dass dann die Republik Österreich einspringt und nicht das Opfer zurückbleibt. Mhm. Denn das war für uns in der Arbeit auch immer das größte Problem. Ja, wir als Ermittlungsbeamte haben immer ein ganz starkes Auge auf die Opfer. Wie geht's denen mit dem Ganzen? Und es ist dann immer sehr, sehr unangenehm, wenn rechtliche Probleme auftauchen. In den Wochen und Monaten danach geraten Dinge in Vergessenheit. Das Ganze wird zu Verwaltungsakten, zu juristischen Vorgängen. Und das ist für Opfer eine Tortur. Das ist schlecht. Ich denke, es ist jetzt ein wenig besser, oder ich hoffe, es ist deutlich besser, um es so zu sagen. Aber ich bin ja nicht mehr in dem Bereich tätig, daher kann ich es nicht wirklich beurteilen. Aber da wurde etwas getan und ich hoffe, es ist jetzt wesentlich besser, als es Ihnen ergangen ist.
Ich will es nicht mehr miterleben.
Ich hoffe das sehr, dass Ihnen das
nicht wieder passiert. Aber es ist Ihnen damals der Schaden dann schlussendlich bezahlt worden.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch zum Teil den Herrn Ratzenböck zum Verdanken.
Dem der alten Landeshauptmann.
Genau, und der hat mir da auch sehr geholfen. Ja.
Man muss sich das auch vorstellen, das ist, Gott sei Dank ist Ihnen dann dieser Schaden beglichen worden. Ich nehme an, es ist alles wieder hergerichtet worden, die Blutspuren beseitigt, aber da geht es ja auch um diesen psychologischen Aspekt, dass man in ein Haus wieder hineinkommt, wo man weiß, dass da ein Mörder sich verschanzt hat, dass der da sein Unwesen getrieben hat, vielleicht ist durch die Räume gewandert, wo hat er etliche Zeit verbracht. Das ist ja nur mehr ein anderer Aspekt, das kann man ja nicht wieder gut machen mit Geld.
Also ich glaube, da war ich stärker als wie manch anderer, weil bei uns haben am Tag mindestens drei Personen beim Haus geläutet und haben gefragt, ob ich das Haus verkaufe, weil ich kann ja nicht mehr da drin leben.
Ach so, die hätten Ihnen dann schon
Angebote gemacht. Ja, die hätten mir alle gemacht. Das Haus genommen,
Aha. Leider, es gibt Menschen, die sind wirklich gnadenlos und pietätslos. Also das muss man, das wird auch schlimmer, finde ich. Es gibt sehr viele Leute, die Tatorte unbedingt sehen wollen, die Opfer unbedingt sehen wollen und dergleichen. Dieser Voyeurismus und die geschäftlichen Interessen dahinter, das ist natürlich in erster Linie für die Opfer unerträglich, aber auch für die Beamten. Das ist dieser Voyeurismus, der immer stärker wird, ist ein wirklicher Fluch.
natürlich auch dem geschuldet, dass die sozialen Medien noch immer noch mehr präsenter sind, schneller Schnappschuss und wird schon gepostet und so kommt das Ganze viel schneller noch in Gang, als es früher der Fall war. Das heißt, Sie sind dann recht bald wieder, nachdem das alles beseitigt worden ist, in das Haus wieder mit Ihrem Mann eingezogen, ja, und haben dann unter Anführungszeichen normal weiterleben können. Gerne, ja. Aber der psychische, die psychischen Wunden, die sind nach wie vor noch geblieben.
Ein Teil ist geblieben. Also ich kann zum Beispiel alles, was hinter mir ist, mag ich überhaupt nicht. Geschlossene Räume mag ich nicht. Ich muss immer das Gefühl haben, ich kann raus. Und was ich nicht mag, das ist, wenn bei uns ein Haus wer an die Fenster klopft.
Genau, weil sich ihn erinnert, wie das der Täter Scherben, vor der Tür gestanden
Scherben,
ist.
Genau. Das sind so Geräusche, die was ich nicht gleich definieren kann. Da verfahre ich in Panik. Also das
Sie
mag ich
haben
nicht.
Ja auch danach eine herausragende Leistung erbracht, finde ich. Denn das ist wirklich absolut außergewöhnlich, dass jemand an so einem Ort verbleiben kann, wo einem sowas zustößt. Und auch den Beruf, den Sie dann ergriffen haben, der mit Kindern zu tun hatte, da haben Sie auch wieder sehr viel zustande gebracht. Also das ist schon außergewöhnlich.
Das heißt, Sie haben gearbeitet und haben dann Ihre Arbeit lassen?
Ich war ein Jahr zu Hause. Also ein Jahr habe ich mindestens gebraucht, dass ich wirklich wieder sage, okay, es geht. Mhm. Und habe mich dann entschieden, 2 Pflegekinder zu nehmen.
Wirklich?
Der Ältere war 3,5 Monate und der Bruder 5 Tage.
Wow.
Habe sie großgezogen und wie sie erwachsen waren, habe ich sie adoptiert. Beide waren beim Bundesheer und der Ältere sogar in Kosovo.
Oh. Ah, okay.
Ganz fleißig, ja.
Toll. Mhm.
Und der jüngere Sohn ist ein Nike-Fan.
Darum haben sie auch solche Schuhe.
Er hat, glaube ich, 100 Paar Schuhe zu Hause.
Ah, wow.
Und hat jetzt seinen Traum verwirklicht und arbeitet bei der Firma Nike.
Toll. Das heißt, das waren einfach denkbar.
Das war das Schönste dann.
Das war das Schönste, das hat ein. Hat das was mit diesem Vorfall zu tun gehabt, irgendwie, dass sie.
Ich habe gesagt, ich möchte was Gutes machen. Und es war schon immer im Hinterkopf bei uns beiden. Und dann haben wir gesagt, machen wir das mit den Pflegekindern.
Super.
Und dann waren Sie ja noch in der Kinderbetreuung.
Genau.
Also nachdem
bis zur Pension war ich dann in der Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung. Wir haben mit meiner Arbeitskollegin 30 Kinder gehabt und tagweise verschieden, einmal mehr, einmal weniger. Und das war dann wirklich mein Traumberuf. Da war ich glücklich.
Das heißt, dieses einschneidende Erlebnis war dann schon so, dass Sie dann den Beruf, also Sie waren ein Jahr zu Hause, eben aus diesen Gründen, und haben sich aber dann komplett neu orientiert, haben dann Ihren
An und für sich
Wunsch
in
die Realität umgesetzt.
Mein Traum war immer Kinderkrankenschwester werden und war eigentlich bei uns damals um die Zeit noch nicht möglich. Erstens war die Berufsausbildung erst ab 18. Ja, mit 18 verdient man schon sehr Geld und möchte nicht wieder abhängig werden von der Mami. Und hat sie dann verloren. Und dann habe ich es aber verwirklicht.
Großartig. Das heißt, Sie haben diesem Ganzen einen so positiven Schwenk dann verpasst und das finde ich sehr schön, weil wenn man sich das Ganze durchdenkt, auch was hätte passieren können, hätten Sie nicht so geistesgegenwärtig reagiert, wären Sie in seine Macht gekommen, hätte er Sie als Geisel genommen, nicht auszudenken, was tatsächlich passiert wäre, wie das hätte ausgehen können. Ist das noch was Sie heutzutage noch beschäftigt, diese Gedanken?
Ja, weil wir haben damals noch keine Rollo gehabt, also haben wir jetzt auch nicht, weil es nicht will. Weil ich gesagt habe, da kann ich nicht raus.
Verständlicherweise.
Genau. Bei uns gibt es keine Rollo. Aber das sind so gewisse Dinge, die prägen sich einfach ein. Das kommt erst dann später dann. Mhm. Was wäre wenn?
Mhm. Nehmen Sie noch psychologische Hilfe in Anspruch?
Nein.
Brauchen Sie das noch?
Nein, brauche ich nicht mehr.
Sehr gut. Das heißt, Sie haben einfach, wie gesagt, einen sehr positiven Schwenk in Ihrem Leben vollzogen. Was hat Ihnen denn damals besonders geholfen, abseits dieser psychologischen Unterstützung, die Sie bekommen haben?
Boah, das waren so viele Dinge, die was einfach, ich habe mich selber bei der Nase genommen und gesagt, positiv denken, es geht weiter. Es gibt Menschen, die geht es nur schlechter. das war einfach dann die Einstellung.
Also nach vorne zu blicken.
Ja.
Sehr schön. Herr Horner, jetzt kommen wir nochmal zu den beiden Männern zurück, zu dem Täter und seinem Komplizen, dem Petrak B. und dem Istvan F. Wie ist es denn mit den beiden weitergegangen? Ihnen wurden ja unabhängig voneinander in Österreich dann der Prozess gemacht.
Genau. Also die Ermittlungen und dann das Gerichtsverfahren haben beim Mittäter ergeben, dass er an den Mordtaten unmittelbar nicht beteiligt war, also da kein schuldhaftes Verhalten gesetzt hat. Der wurde dann wegen dieser Schmuggelgeschichten und dergleichen natürlich verurteilt zu einer Haftstrafe. Die war aber schon gedeckt durch die Dauer der Untersuchungshaft, denn er wurde anfänglich natürlich auch in Untersuchungshaft genommen. Mhm. Und aber unmittelbar nach dem Prozess kam er dann aus der Haft, wurde aber gleich in Abschiebehaft genommen und nach Ungarn abgeschoben, wo er ein weiteres Verfahren zu erwarten hatte, denn er war auch in Ungarn gesucht wegen Eigentumsdelikten. Mhm. Und da wurde er meines Wissens nach dann auch noch verurteilt und hat dort eine Strafe in Ungarn verbüßt.
Und was der Haupttäter?
Was den Haupttäter betrifft, der war ursprünglich dann im Krankenhaus, denn die Verletzungen waren ja schwer, die Schussverletzungen, unter entsprechender Bewachung, dann auch in der Untersuchungshaft, und der wurde dann in einem Mordprozess, wo die Dinge aufgerollt wurden. Er hat meiner Meinung nach die tatsächlichen Sachverhalte nie gestanden. Er hat immer tendenziell die Dinge beschönigt und dann auch sogar noch eine Art von Notwehrversion auftischen wollen, dass er quasi zuerst von den Beamten angeschossen worden sei und sich dann instinktiv gewehrt habe. Das waren natürlich alles sehr große Verdrehungen, um nicht zu sagen Unwahrheiten. Und die Geschworenen und das Gericht ist ihm auch nicht gefolgt. Er wurde dann wegen diesem Doppelmord an den beiden Grenzpolizisten aus Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt.
Das war im August 1994, da ist er in Ried, am Rieder Landesgericht, eben zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ob er noch sitzt, wissen Sie es, oder ob er überhaupt noch lebt?
Weiß ich nicht, ich habe das nicht weiterverfolgt, im Unterschied zu anderen Fällen, wo ich das schon weiß, aber das weiß ich nicht, wie es mit dem dann letztendlich weitergegangen ist.
Frau Groß, Sie sind ja, wir sind auch im Jahr 1994, Anfang 1994, also knapp dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr später, nicht einmal, sind Sie vom damaligen Innenminister Franz Löschnack für Ihren Mut und für Ihr mutiges Verhalten und Ihre Geistesgegenwärtigkeit mit Golddukaten und Blumen belohnt worden.
Richtig.
War Ihnen das wichtig? War das schön? Oder?
Es war schön, aber schöne Anerkennung, aber es war nicht wichtig in dem Moment. Also. Okay. Aber ich habe die Urkunde heute noch im Wohnzimmer hängen.
Okay, also das, wenn Sie da hinschauen,
doch,
ist das dann trotzdem ein gutes
Gefühl.
Doch, ist
schon wieder schön, ja.
Ist sowas wichtig, wenn man sowas
durchmacht? Ich habe auf das gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Nein, das ist aber schon schöne Anerkennung, ja.
Okay.
Ich glaube, dass das tatsächlich wichtig ist.
Ja.
Dass man gegenüber Opfern auch als Behörde oder als verantwortlicher Minister eine so eine Haltung einnehmen sollte, weil es kann nicht schaden. Mhm. Es ist auf alle Fälle eine Sache, wo man so herausragende Reaktionen und Verhaltensweisen würdigen kann.
Ist ja auch so schwierig, was ist das richtige Verhalten? Allzu mutig sein, sich dem Täter zu stellen, davon wird ja immer abgeraten natürlich.
Man kann am Beispiel von der Frau Groß ganz genau nachvollziehen, was richtig ist. Man muss dazu in der Lage sein, das kann man nicht als allgemeine Richtschnur jetzt hernehmen, aber nicht in Konfrontation zu gehen, möglichst schnell sich in Sicherheit zu bringen und dabei sehr überlegt zu handeln, ist natürlich die beste aller Methoden, denn unbewaffnet jemanden gegenüber zu treten, der eine Maschinenpistole hat, ist keine kluge Entscheidung.
Also auf jeden Fall sich selber vor das Eigentum zu stellen und nicht sagen, ich möchte jetzt mein Haus schützen oder noch meine Wertgegenstände in Sicherheit bringen, sondern einfach das eigene Leben schützen und schauen, dass man so gut wie möglich unbeschadet davon kommt.
Genau, das Leben ist das Um und Auf.
Das höchste Gut. Herr Horner, hat eigentlich der Doppelmord Konsequenzen auch für die Polizei gehabt?
Ja, natürlich. Das waren ja diese Jahre, wie ich schon erwähnt habe, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, und man musste in der Sicherheitsarchitektur Österreichs in Sachen inneren Sicherheit reagieren und viele Dinge anders machen, sowohl in der Organisation wie auch in der Gesetzeslage. Das hat dann damals so richtig begonnen und heute ist das alles anders. Es ist nie ganz perfekt, weil man auch nicht weiß, was alles so passieren kann, aber es wurde vor allen Dingen in Ausrüstung, Ausbildung viel investiert, um möglichst gut mit solchen gefährlichen Situationen umgehen zu können.
Sehr gut, jetzt hoffen wir, dass das auch weiter noch sich entwickelt, weil man ist ja dann nie am Ende mit diesen Entwicklungen.
Wobei, es klingt paradox, aber wenn ich jetzt nach vielen Jahrzehnten, wo ich diese Geschehnisse verfolgt habe, vergleiche, wie auch diese Tat zeigt, es war entgegen der allgemeinen Wahrnehmung. Es gibt auch jetzt schreckliche Taten, es gibt Amokläufe, es gibt Terroranschläge, alles. Aber zum Beispiel bei Mordfällen und dergleichen war die Brutalität und die Häufigkeit höher als jetzt.
Aha.
Ja, es ist so, es gibt Körperverletzungen und ähnliche Dinge. Es gibt leider noch immer viel zu viele Beziehungsdaten, ja, wo Dinge eskalieren, wo Frauen sehr häufig die Opfer sind, was unerträglich ist. Aber von Mordtaten, wo es zum Beispiel vorher keine Täter-Opfer-Beziehung gibt und so, das ist tendenziell weniger geworden, als es damals gewesen ist.
Weil die Täter wissen, dass, also die mutmaßlichen Täter wissen, dass einfach auch seitens der Polizei andere Mittel möglich sind und anders gehandelt wird?
Nein, ich glaube, das ist nicht so sehr ein Abschreckungsthema, sondern es ist auch so, man muss sich vorstellen, wie man auch an diesen Täter sieht. Damals waren Bürgerkriegsereignisse dergleichen in Europa. Und da gab es natürlich Menschen, die ihren Weg, ihren schrecklichen Weg genommen haben in dem Zusammenhang. Und davor, auch bevor der Eiserne Vorhang gefallen ist, waren noch viele da, die in Verhältnissen aufgewachsen sind, die nicht gewaltfrei waren.
Mhm.
Und das hat sich auch damals in meiner Wahrnehmung abgebildet. Und jetzt gibt es immer noch zu viele schreckliche Mordfälle und Taten, aber es ist nicht so häufig, was diese Ereignisse betrifft, abseits dieser traurigen Dinge wie Terror in Wien damals oder auch leider dieser schreckliche Amoklauf in Graz.
Mhm.
Das ist klar, aber das ist eine andere Kategorie von Kriminalität.
Ja, also wir sind jetzt damit am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir haben mit Andrea Groß und dem Christian Horner zwei Menschen kennengelernt, die unter Einsatz ihres Lebens Großartiges geleistet haben. Und möchte mich bei Ihnen beiden sehr herzlich bedanken, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie diese ganzen teilweise sehr schrecklichen Erinnerungen nochmal für uns aufgerollt haben. Danke, Frau Groß, nochmal alles Gute Ihnen weiterhin.
Danke auch, danke vielmals.
Danke, Herr Horner, auch, dass Sie zu uns gekommen sind und sich noch einmal für uns erinnert haben.
Gerne.
Jetzt bleibt mir noch, mich von den Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wieder am Samstag, den 1. November 2025.